Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 42. MFM oder auch MIM.
Da müssen wir bisher leider sagen, dass es keinen sicheren Nachweis auch über einen Gentest gibt. Es gibt zwar sogenannte Varianten, die erzählt oder dargestellt werden, dass sie mit MFM in Verbindung kommen. Leider konnten aber wissenschaftliche Untersuchungen bisher eben noch nicht zeigen, dass Pferde, die diese Varianten zeigen, auch wirklich den Phänotypen, also das klinische Bild, ausprägen.
Professor Carsten Feig ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Ehrenpräsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute sprechen wir über eine vergleichsweise neu beschriebene Muskelerkrankung beim Pferd mit dem landläufigen Namen MIM, also M-I-M. Das steht für Muskelintegritätsmyopathie. Und diese Erkrankung findet immer stärkere Beachtung in der Sportpferdemedizin, weil sie mit Leistungseinbußen und auch Rittigkeitsproblemen einhergehen kann. Professor Feige, auch heute haben wir für dieses Thema eine Expertin an unserer Seite.
Ja, guten Tag zuerst mal, Frau Tenz. Das ist schön, dass Sie wieder da sind und wir uns zu einem weiteren Podcast hier treffen. Und ich nehme die Gelegenheit gerne wahr und stelle meine Kollegin Lia Meiseberg vor, die seit vielen Jahren hier bei uns in der Pferdeklinik an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover tätig ist. Sie hat in 2020 angefangen, hier zu arbeiten mit dem Schwerpunkt Innere Medizin Pferd. Das heißt zuerst eine allgemeine medizinische Ausbildung und dann hat sie sich verlegt auf die Innere Medizin, macht dort eine Ausbildung zur Fachtierärztin für Innere Medizin. Aber sie hat sich auch in starkem Maße der Wissenschaft verschrieben. Sie hat im Rahmen eines PhD, das ist mehr oder weniger eine internationale Doktorarbeit, die etwas höheres Ansehen genießt als unsere Doktorarbeiten, vor allen Dingen aber auch international sehr stark wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang hat sie sich beschäftigt mit dem equinen Asthma, das wir ja auch schon hier besprochen haben. Und Asthma wird auch im Zusammenhang mit Belastungsuntersuchungen diagnostiziert. Und in diesem Zusammenhang hat sie sich allgemein mit Belastung beschäftigt. Und Belastung ist auch ein Gegenstand der Diagnostik bei Muskelerkrankungen. Was ich aber jetzt vergessen habe, was mir ein echtes Anliegen ist: Sie hat im März den Forschungspreis der Gesellschaft für Pferdemedizin gewonnen zu ihrer PhD-Arbeit über equines Asthma.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Und hallo von mir.
Das ist ein toller Erfolg und zeigt natürlich auch, wie die Gesellschaft für Pferdemedizin die Wissenschaft unterstützt. Da gibt es ein großes Forschungsbudget auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden eben besonders gute Forschungsarbeiten ausgezeichnet. Das war anlässlich eines großen Kongresses hier in Hannover.
Respekt. Vielen Dank.
Guten Tag, Frau Meiseberg.
Hallo. Wir haben ja bereits schon eine Podcast-Folge produziert mit einem ähnlichen Thema zu PSSM2. Aber es ist dann ja doch ein ganz anderes Krankheitsbild. Und wenn wir heute über MIM sprechen, glaube ich, müssen wir erst einmal mit der Begrifflichkeit aufräumen.
Vielleicht kann ich da mal einen Einstieg machen, dass wir nochmal unsere Zuhörer abholen. Muskelerkrankungen, die sind vielgestaltig. Das ist ein ganzes Portfolio an Krankheitsbildern, die wir da trennen müssen. Auf der einen Seite haben wir Muskelerkrankungen, die in Ruhe auftreten. Klassischerweise ist das die atypische Weidemyopathie gewesen. Die hat uns über viele Jahre immer wieder und wieder beschäftigt mit schwerwiegenden Erkrankungen.
Ist es der Kreuzverschlag landläufig oder?
Nee, also das Krankheitsbild sieht vergleichbar aus, aber die atypische Weidemyopathie, das ist diejenige, die bei Pferden vor allen Dingen im Herbst aufgetreten ist, wenn die auf Weiden, auf sehr stark abgegrasten Weiden gehalten worden sind und dann Ahornsamen aufgenommen haben, also in Nähe von Ahornbäumen geweidet worden sind. Und dann vor allen Dingen nach den ersten Frostnächten, wenn die Samen runtergefallen sind, diese auch aufgenommen haben. Das ist eine Erkrankung, die wir ja vor in den letzten Jahrzehnten häufiger gesehen haben. Mit der Aufklärung der Erkrankung und der Kenntnis über die Ursache ist dieses Krankheitsbild deutlich weniger häufig vorgekommen. Wir sehen das noch in Einzelfällen, aber es hat wirklich keine große Bedeutung mehr. Das wäre ein typisches Krankheitsbild, wo Pferde eben nicht belastet werden und auch eine sehr schwerwiegende Muskelkrankheit entwickeln. Ein anderes Beispiel ist die Weißmuskelkrankheit bei Fohlen. In der Medizin wird diese Erkrankung als alimentäre Muskeldystrophie bezeichnet. Das ist ein Krankheitsbild, das durch Vitamin E und Selenmangel verursacht wird. Das wären die in Ruhe. Und dann haben wir die belastungsinduzierten. Und jetzt sind wir bei dem Kreuzverschlag, den Sie gerade schon angesprochen haben. Der kann bei jedem Pferd mal auftreten. Und der Kreuzverschlag oder Kreuzschlag, wie er auch an manchen Stellen heißt, oder Feiertagskrankheit, ja, das ist ein Krankheitsbild, das wir, ja, wie der Name fast schon vermuten lässt, häufig sehen bei Pferden, die einen Ruhetag genossen haben, die aber genauso weitergefüttert worden sind, also viel Kohlenhydrate aufgenommen haben. Die Kohlenhydratspeicher sind dann voll. Und wenn die gearbeitet werden, und zwar anstrengend von Anfang an, dann kann es sehr schnell zu einem anaeroben Stoffwechsel kommen. Das heißt also ohne Sauerstoffbeteiligung. Dann kommt es zu einer Übersäuerung der Muskulatur und zur Symptomatik, die ganz vergleichbar ist zur PSSM, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Dieser Kreuzschlag, wenn der einmalig vorkommt, häufig bezeichnet man den auch als sporadische Erkrankung, dann ist das grundsätzlich nichts, wo sich ein Tierbesitzer Sorgen machen muss. Das kann man eben mit Vermeidung dieser auslösenden Faktoren relativ gut beherrschen. Darüber reden wir heute auch nicht, sondern wir reden über immer wiederkehrende Erkrankungen, immer wiederkehrende Muskelerkrankungen. Und da gehört PSSM dazu und die myofibrilläre Myopathie, über die wir heute im Wesentlichen sprechen, und dann die MIM, die Sie gerade schon erwähnt haben,
die jetzt nicht heißt.
Ja, in Reiterkreisen mittlerweile sehr stark wahrgenommen. Wenn wir das so aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten, ist dieser Begriff in der wissenschaftlichen Literatur gar nicht existent, sondern da reden wir tatsächlich über die myofibrilläre Myopathie. Das würde diesem Krankheitsbild MIM am ehesten entgegenkommen.
Ich erinnere mich an unsere Podcast-Folge mit PSSM2, dass da Glykogen eine große Rolle gespielt hat. Also landläufig übersetzt Zucker, ein Zuckermolekül. Ist das auch bei MIM oder MFM der Fall?
Vielleicht können wir das nochmal wiederholen. Wir haben bei PSSM1 eine gesicherte Diagnostik. Das ist ein Gendefekt. Frau Meizeberg kann das vielleicht erläutern.
Bei PSSM1 ist es so, dass der Begriff erstmal heißt der Polysaccharid-Speichermyopathie, und das sagt auch eigentlich schon, was hinter der Pathogenese steckt, nämlich ein Mehrfachzucker und das Glykogen, was Sie gerade benannt haben. Und da ist es eben so, dass wir einen Gendefekt haben bei dem Typ 1. Das ist das Glykogen-Synthase-1-Gen, und das sorgt dafür, dass in den Muskel sehr viel Glykogen produziert und eingelagert wird. So bekommt die Muskelzelle hinterher Probleme mit dem Abbau und der Energieversorgung und geht quasi zugrunde, wenn sie viel leisten muss. Das ist die PSSM Typ 1. Und bei PSSM Typ 2 ist es so, dass wir Pferde haben, die ein ähnliches Bild zeigen können. Also auch klinisch teilweise dieser belastungsinduzierte Muskelzelluntergang, aber auch mildere Formen. Und da ist es so, dass wir auch Glykogen in den Muskel eingelagert haben, aber diese GYS1-Mutation nicht finden. Und das ist quasi dieser Subtyp PSSM2, von dem wir reden. Und bei der MFM, also der myofibrillären Myopathie, haben wir nicht Glykogen, was eingelagert wird, sondern wir haben da ein Protein, nämlich ein Strukturprotein, das heißt Desmin, was vermehrt in den Muskel eingelagert wird. Und wir haben auch Veränderungen in den oxidativen Prozessen, in den Mitochondrien. Man sagt ja so schön, die Kraftzelle, Kraftwerk der Zelle, genau. Die haben auch Probleme damit, quasi ihre Energie bereitzustellen, sodass wir Sauerstoffspezies, Reaktive in den Zellen haben. Also haben wir quasi einen anderen Pathomechanismus dahinter.
Jetzt haben wir schon viel eigentlich zu der Krankheit selbst gesagt. Ich würde nochmal zurückkommen zu Ihrer Einleitung, PSSM1. Das können wir gesichert mit einem Gentest nachweisen. PSSM2, da haben wir einen Podcast drüber gemacht. Da gibt's inhaltlich gar nichts zu ergänzen. Das bleibt alles so, wie es ist, kann auch so bestehen bleiben. Da haben wir nach wie vor keine Möglichkeit, das über Gentests sicher nachzuweisen. Da hatten wir damals gesagt, es gibt zwar da Angebote von Laboren, die Gentests anbieten, aber die sind nicht zuverlässig genug, dass man die empfehlen kann. Da haben wir einige wissenschaftliche Arbeiten, wonach diese Gentests bei nicht erkrankten Tieren genauso häufig positiv sind wie bei Tieren, die krank sind.
Kann ja schnell auch Panik entstehen, wenn ich
genau,
das irgendwie nutze.
Genau, deswegen haben wir, ich glaube, da relativ deutlich darauf hingewiesen, dass eben ein solcher nicht zuverlässig positiver Test eben eigentlich nicht verwertet werden sollte, weil er eben Panik schürt, wie Sie richtig sagen. Und davon abzugrenzen ist jetzt die Myofibrillär Myopathie. Die haben wir damals im Podcast mal so ganz untergeordnet, ich glaube im Nebensatz mit erwähnt. Aber da gibt es schon auch einige Erkenntnisse zu. Die wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten und vor allen Dingen die Abgrenzung zur MIM darstellen.
Weshalb ist denn diese Erkrankung gerade in der Sportpferdewelt so im Gespräch?
Ich würde da mehrere Faktoren nennen. Ich denke, dass es einerseits der Fall ist, dass die Symptome einfach so variabel sind und auch teilweise mild auftreten können, dass die Besitzer an manchen Tagen ganz sicher bei jedem Pferd eines dieser Symptome vielleicht finden können. Außerdem dann natürlich dieser Gentest, der relativ gut zugänglich ist, den viele Besitzer trotzdem benutzen. Und vielleicht auch einfach diese Unsicherheit, die noch herrscht. Denn es gibt noch nicht zu allem wissenschaftliche Ergebnisse, sodass natürlich viel darüber gesprochen wird, viel verglichen wird zwischen den Besitzern und deswegen es auch in aller Munde ist.
Vielleicht gehen wir auf die Symptomatik mal ein. Mhm. Sie hatten ja gesagt, das sind milde Symptome. Wenn wir bei PSSM1 oder beim Kreuzverschlag mal anfangen, dann haben wir ja häufig eine akut einsetzende, heftige Symptomatik, Muskelsteifheit, die Pferde gehen nicht mehr voran, die schwitzen, die zittern, zeigen kolikähnliche Symptome, eventuell sogar dunkel verfärbten Haaren, also ein echt schweres Krankheitsbild beim akuten Kreuzverschlag oder auch bei der PSSM1. Sie haben es schon gesagt, bei PSM2 ist es meistens nicht so schwerwiegend. Und bei MFM ist es ja wieder ein bisschen anders. Vielleicht können Sie es kurz erläutern.
Man kann bei der MFM, wenn man ganz genau hinguckt, auch zwei Subtypen unterscheiden. Einerseits das MFM-Warmblut, was eben vor allen Dingen hier bekannt ist und auftritt. Und da ist es so, dass Warmblutpferde, wenn sie angefangen werden, wirklich zu arbeiten, also so mit 6 bis 8 Jahren, auffällig werden können und beschrieben sind variabelste Symptome. Einerseits, dass das Pferd nicht so richtig vorwärts gehen möchte, dass man Probleme bei der Versammlung hat, dass man Lahmheiten hat, wofür man einfach keinen Grund findet, Hinterhandslahmheiten, teilweise Taktunreinheiten. Es ist auch beschrieben, dass die Pferde von ihrem Verhalten sich verändern. Und einfach nicht
Richtung
so richtig sind.
Träger werden oder widerspenstig?
Genau, es gibt verschiedene Anzeichen. Einerseits Widerspenstigkeit, genauso Unrittigkeit wird ja häufig genannt. Aber auch, dass die nicht wirklich vorwärts gehen wollen und einfach gedämpft sind, könnte man sagen. Mhm. Zudem ist in manchen Fällen auch beschrieben, dass sie eben Muskelatrophie, also ein weniger werden ihrer Muskulatur zeigen oder auch versteifte Muskulatur. Aber häufig sind es meistens eben diese Rittigkeitsprobleme oder Lahmheiten, die man nicht klären kann, die man findet.
Bevor wir jetzt noch tiefer in die Symptomatik einsteigen, habe ich eine Frage, weil das heißt, das ist eine relativ neue Muskelerkrankung. Wann wurde die denn entdeckt? Und vielleicht können Sie uns kurz ein bisschen auf die geschichtliche Reise dazu mitnehmen.
Mhm. Ja, es gibt tatsächlich beim Pferd erste Beschreibungen dieser Erkrankung schon vor 10 Jahren. Also eine bestimmte Forschungsgruppe um die Frau Wahlberg, die beschrieb schon 2016, 2017 erstmals in Papern, also wissenschaftlichen Arbeiten, dass man diese Veränderung gefunden hat. Man hat zunächst gedacht, dass es quasi einfach ein Subtyp von dem PSSM2 ist, weil die Symptomatik ähnlich sein kann. Mit der Zeit hat man aber eben herausgefunden, durch verschiedene Färbungen auch in den Zellen, dass man nicht davon ausgeht, dass es das Gleiche ist, sondern etwas anderes. Und ganz klar, seit 2025, also letztem Jahr, wird sehr viel propagiert, dass man es wirklich sehr stark unterscheidet und auch mehr das differenziert hat, woran man es eben unterscheiden kann.
Können wir vielleicht noch kurz erklären von den Färbungen, von denen Sie gesprochen haben. Dazu braucht man eine Gewebeprobe. Und das ist die sicherste Diagnostik, sowohl bei PSSM2 wie auch bei MFM. Das heißt, man braucht ein kleines Stück Muskelgewebe. Das wird üblicherweise in einem Institut für Pathologie oder spezifischen Laboren untersucht. Und in dem Zusammenhang werden Muskelzellen angefärbt. Und dann kann man bei PSSM2 zum Beispiel diese Glykogenablagerungen, das sind so schollenartige Gebilde innerhalb der Muskelzellen, die kann man sehen. Und jetzt kommt Frau Meisenberg wieder ins Spiel mit den verschiedenen Färbungen. Die erlauben nämlich dann zu unterscheiden zwischen PSSM2 und MFM.
Genau, bei MFM muss man nämlich immunhistochemisch, also zum Beispiel mit Antikörpern, dieses bestimmte Protein anfärben, also das Desmin. Das kann dann relativ ähnlich aussehen in der Muskelbiopsie an sich. Ich denke, deswegen kam es vielleicht in den ersten Jahren auch teilweise zu Verwechslung. Also dass man dachte, oh ja, das sind die Glykogene, die eingelagert sind, aber es war eben nicht korrekt angefärbt, beziehungsweise man wusste noch nicht genau, wonach man suchen sollte. Und jetzt kann man eben über eine Immunhistochemie in dieser Biopsie genau das Desmin anfärben, um sicher zu sein, dass es quasi dieses Strukturprotein ist, was dort eingelagert ist in den Zellen.
Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Forschung. Ja, auch spannend, wie solche Krankheiten entdeckt werden. Sie hatten vorhin schon Warmblüter erwähnt. Gibt es Pferderassen, die häufiger betroffen sind von MFM oder ist das durch die Bank durch, ja, überall?
Bisher kann man, glaube ich, noch nicht rassespezifisch sprechen. Das Einzige, was wir haben, ist, dass es einen Subtyp bei Araberpferden gibt. Mhm. Also MFM-Warmblut ist ganz bezogen auf eben die Warmblutpferde. Bei den Arabern ist es relativ interessant, weil da spricht man von MFM-ER. ER steht für Exertional Rhabdomyolysis, also belastungsinduzierter Muskelzelluntergang sozusagen. Und da ist es so, dass Araberpferde auftreten nach Distanzritten mit diesen Anzeichen für diese Muskelerkrankung. Und da ist auch diese Veränderung wie MFM zugrunde liegend. Aber es ist halt klar zu differenzieren, weil die auch tatsächlich in dem Muskelstoffwechsel andere Prozesse beinhalten, wo die Fette oxidieren. Das ist beim Warmblut nicht der Fall. Aber ganz grundlegend sagt man, ja, Warmblutpferde sind die einen und Araber sind die anderen bei MFM.
Dieser Podcast ist ein Projekt der GPM, die Gesellschaft für Pferdemedizin. Die GPM steht seit Jahrzehnten für Qualität, Wissenschaft und Verantwortung in der Pferdemedizin. Sie ist das Netzwerk für Tierärztinnen und Tierärzte, die mehr wollen als Routine. Wissen teilen, Standards weiterentwickeln und Pferdemedizin aktiv gestalten. Die GPM verbindet Praxis und Klinik, Forschung und Alltag. Sie schafft Leitlinien, bietet Fortbildung auf höchstem Niveau und gibt der Pferdemedizin eine starke Stimme, national wie international. Für alle, die Pferdemedizin nicht nur ausüben, sondern voranbringen wollen. Willkommen bei der Gesellschaft für Pferdemedizin.
Hier in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover haben Sie garantiert ein paar Fälle, die kommen mit einer diffusen Lahmheit oder einem diffusen Krankheitsbild. Mit welchen Beschwerden genau werden die betroffenen Pferde hier bei Ihnen vorgestellt? In welche Fälle erinnern Sie sich?
Meistens sind das Fälle, in denen die Besitzer schon sehr frustriert sind, weil sie schon viel versucht haben. Mhm. Und teilweise ist es so, dass die von einer unklaren Lahmheit erzählen, die mal auftritt und mal nicht auftritt. Und dann ist es auch manchmal so, dann kommt der Tierarzt an einem bestimmten Tag nach Hause und genau dann sieht man diese Lahmheit nicht.
Also ja, eigentlich Klassiker.
Genau, es tritt so in Schüben auf.
Leistungsschwäche oder gar nicht mal spezifische Lahmheit, sondern Leistungsschwäche, vermindertes Vorwärtsreiten.
Ja. Also, da denkt man vielleicht ja auch erstmal ans Herz oder vielleicht hat er Muskelkater oder vielleicht braucht er mehr Hafer. Das sind ja so Ideen, die man erstmal hat, um auch da schnelle Lösungen zu finden.
Und ich glaube, das ist das Problem schon allein, weil so viel in Frage kommt, muss man sehr viel Ausschlussdiagnostik betreiben, um wirklich sicher zu sein, dass es quasi eine chronische Muskelerkrankung sein kann, wenn man jetzt noch keine Biopsie hat oder auch die Pferde noch sehr jung sind. Sprich, das sind meistens Fälle, die sehr gut abgeklärt diagnostisch werden müssen, um alles Mögliche auszuschließen, was auch dahinter stecken könnte, hinter diesen Symptomen.
Da müssen wir vielleicht sagen, Leistungsschwäche ist eines der am häufigsten vorgestellten Kardinalsymptome. Dass Besitzer kommen und sagen, irgendwas stimmt mit meinem Pferd nicht, er geht nicht mehr richtig, er hält die Stunde nicht mehr durch, er fällt mir zu oft in den Schritt. Und dann kommt eine Vielzahl von Erkrankungen, Differentialdiagnosen, wie wir sagen, in Betracht. Und die Muskelerkrankungen, die sind immer etwas stiefmütterlich behandelt worden, weil natürlich auch die Forschungsergebnisse noch nicht so viel angeboten haben. Und mittlerweile gehört das, ich glaube, unbedingt auf die Differentialdiagnosenliste, die abgeklärt werden muss.
Wir können den Fall ja mal durchspielen. Ich komme mit meinem Warmblut hier in die Tiho und sage, der ist nicht mehr so wie sonst. Irgendwie, ich kriege ihn nicht vorwärts. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Wie gehen Sie vor?
Als allererstes ist es ganz wichtig, eine ganz genaue Anamnese, also die Geschichte quasi der Erkrankung aufzunehmen. Die Besitzer müssen erzählen, seit wann ist das der Fall, in welchen Situationen, was fällt auf. Also wie bei jeder klinischen oder bei jeder Diagnostik, die wir machen, müssen wir das erstmal eingrenzen können, was könnte dahinter stecken. Und bei Leistungsinsuffizienz, wenn das jetzt das Symptom ist, gibt es verschiedene Komplexe, die wir abarbeiten müssen. Die Lunge, das Herz-Kreislauf-System, auch vielleicht eben die Muskelerkrankung,
orthopädische Erkrankung,
also da kommt sehr viel in Frage.
Und Gastrointestinaltrakt oder chronische Magenerkrankungen.
Ja. Und wir fangen dann an, mit den Besitzern eigentlich ja aufzuklären, was in Frage kommen könnte und dann abzuarbeiten. Das muss man so sagen. Was ist das Wahrscheinlichste? Was machen wir zuerst? Und da ist es auch teilweise etwas unterschiedlich, ob die Besitzer quasi erst, ja, wollen, dass wir die Lunge abklären sozusagen und das Herz-Kreislauf-System. Aber im Grunde muss man alles Mögliche beachten.
Also die Pferde müssen auf jeden Fall erst einmal hier bleiben, weil das klingt ja so, als könnte man das nicht unbedingt in 10 Minuten erledigen.
Genau, also für einzelne Untersuchungen natürlich könnte man das auch ambulant mit einem ganzen Tag machen, aber es ist einfach viel sinnvoller, dass die Pferde da bleiben, dass wir das Pferd auch länger beobachten und sehen können, eventuell auch über mehrere Tage mal an die Longe nehmen können oder unter den Reiter uns auch anschauen können. Das ist viel sinnvoller, da man dann nicht auch immer diesen Transport dazwischen hat.
Und dann, wenn all das ausgeschlossen werden kann, Herz, Lunge, Intestinaltrakt, dann irgendwann kommt der nächste Schritt, der Verdacht, es könnte mit den Muskeln zusammenhängen.
Genau. Da bleibt uns eben je nach Muskelerkrankung einerseits auch eine Belastungsuntersuchung, in der wir vorher und nachher Muskelenzyme bestimmen. Das Problem ist, gerade bei MFM sind die beim Warmblut meistens nicht verändert nach der Belastung. Das heißt, dieses wichtige Diagnostikum, was wir für Muskelerkrankungen eigentlich haben, ist da so ein bisschen hinten angestellt.
Können wir vielleicht auch kurz für unsere Zuhörer erläutern. Bei einem Pferd mit Kreuzverschlag, da kennt man natürlich die Symptomatik und da gibt es wenige Möglichkeiten, die als Ursache in Frage kommen. Und dann bestimmt man die Muskelenzyme. Und die sind dann immer ganz stark erhöht und eindeutig verändert. Das ist aber die schwere Muskelerkrankung. Da ist das einfach. Bei den eher dezenten Befunden, wo wir keine schwerwiegende Symptomatik haben, sind in Ruhe die Werte häufig gar nicht verändert und können nicht mal durch eine Belastungsuntersuchung provoziert werden.
Genau.
Das macht die Diagnostik dieser eher schleichend verlaufenden Muskelerkrankungen deutlich schwieriger.
Ist im Blut etwas nachweisbar? Kann man über Blutwerte etwas herausfinden?
Nee, genau, bisher noch nicht. Also das wäre so der typische Blutwert, den wir nehmen würden. Natürlich die Muskelenzyme. Was wir aber sicher testen können, sind der Vitaminhaushalt, also Vitamin E, Selen. Mangelerscheinungen können ja auch mal mit Muskelerkrankungen einherkommen. Also das sind schon Sachen, die wir testen sollten. Aber meistens leider bei MFM finden wir da keine Veränderung.
Auch nicht. Also die Nadel ein bisschen im Heuhaufen. Gibt es denn einen Gentest zum Beispiel? Also ist es nachweisbar genetisch, was ja auch bedeuten würde, dass es vererbbar wäre?
Genau, auch da müssen wir bisher leider sagen, dass es keinen sicheren Nachweis auch über einen Gentest gibt. Es gibt zwar sogenannte Varianten, die erzählt oder dargestellt werden, dass sie mit MFM in Verbindung kommen. Leider konnten aber wissenschaftliche Untersuchungen bisher eben noch nicht zeigen, dass Pferde, die diese Varianten zeigen, auch wirklich den Phänotypen, also das klinische Bild, ausprägen. Mhm. Und genauso ist es wie bei PSSM2, dass auch gesunde Pferde, die keine Anzeichen für eine MFM haben, diese Varianten in sich tragen können. Richtig. Das heißt, wenn wir diesen Test machen, egal wie das Ergebnis ausfällt, wir müssen so oder so nach dem klinischen Bild gehen. sodass man ja darüber diskutieren kann, ob das sinnvoll ist. Mhm. Bei MFM ist immer noch ganz wichtig und unbedingt notwendig die Muskelbiopsie.
Um da vielleicht kurz die Sorge zu nehmen. Muskelbiopsie heißt, es wird ein kleines Muskelstück entnommen, das ist 0,8 cm im Durchmesser und etwa einen halben Zentimeter hoch, also ein kleiner Zylinder, der wird aus der Sitzbeinmuskulatur entnommen unter Lokalanästhesie. Also die Pferde tolerieren das sehr gut. Das ist keine starke Belastung und insbesondere nicht schmerzhaft für Pferde. Tierbesitzer haben manchmal die Sorge, dass das eben gefährlich sein könnte. Natürlich, es gibt nichts, wo keine Komplikation entstehen kann, aber erfahrungsgemäß ist das nicht der Fall, weil es geplant wird, am gesunden Organismus in der Regel durchgeführt wird, insofern keine wirklich diagnostische Hürde sein sollte.
Also im Grunde, wie stellst du mir vor, so eine kleine Stanze, man reinigt die Stelle, rasiert die Stelle, reinigt sie und dann wird wahrscheinlich etwas herausgestanzt und dann nicht mal vernäht oder doch vernäht? Oder?
Ja, es wird schon ein kleiner Hautschnitt gemacht, sodass wir quasi direkt auf die Muskulatur uns präparieren können. Und dann je nachdem, es gibt verschiedene große Stanzen oder auch Zangen, mit denen man das machen kann oder auch einfach mit dem Skalpell. Und dann je nachdem wird meistens eine Klammer drauf gemacht und dann heilt das auch sehr schnell wieder.
Gut. Wie lange dauert es, bis dann die Ergebnisse aus dem Labor zurückkommen?
Das kann schon 1-2 Wochen dauern, einfach weil es nur spezielle Labore gibt, die wirklich diese Spezialfärbung machen. Mhm. Also da muss man wirklich vorher nachfragen, auch wenn man das jetzt als Praktiker plant, ob wirklich dieses Labor diese immunhistochemischen Färbungen machen kann. Also nicht jeder Pathologe macht das. Deswegen da unbedingt vorher nachfragen und auch, wie diese Probe zubereitet werden muss. Das hört sich wild an, aber manche brauchen eben eine Probe in Formalin, also einem bestimmten Konservatorium, kann man so sagen, oder auch eine native Probe. Also da sollte man sich vorher mit dem Labor kurz schließen.
Native Probe heißt, die ist vollkommen unbehandelt. Die wird einfach nur eingepackt und weggeschickt oder die anderen, die werden eben fixiert und weggeschickt.
Und jetzt kommt der Laborbefund zurück, positiv. Das Gespräch mit den Besitzerinnen, Besitzern, Reiterinnen, Reiter steht an. Was bedeutet es für die weitere Nutzbarkeit des Pferdes und wie ist die Therapie? Aber vielleicht erst einmal die Frage, sind Pferde überhaupt reitbar mit dieser Diagnose?
Wenn ich da noch einmal kurz zurückgehen darf, wenn wir nämlich jetzt von einem, ich sag mal so, die Muskelbiopsie, das Ergebnis kommt positiv zurück. Meistens ist man erstmal oder der Besitzer erleichtert, dass man was gefunden hat, muss man vielleicht so sagen. Schwierig wird's, wenn die negativ zurückkommt, also wenn wir keine Veränderung finden. Weil da ist es so, wenn die Pferde sehr jung sind, kann es sein, dass diese Einlagerungen noch nicht so stark sind, dass wir es in dieser Biopsie sehen können. Das heißt, da kann es sein, dass wir wieder leider zu dem Besitzer sagen müssen, ja, die Biopsie ist negativ, es passt zwar alles, aber das Pferd ist eben erst 6 oder 7 Jahre alt und in den wissenschaftlichen Arbeiten ist beschrieben, dass 8 Jahren man es meist sicher sehen kann, sodass es dann meistens, wenn es positiv ist, eher gut für uns ist, aber wenn es negativ ist, können wir es auch nicht ganz ausschließen. Das muss man erst wissen.
Auch interessant, ja.
Genau. Und wenn wir dann dieses Ergebnis haben, dann können wir zumindest erstmal aussprechen, dass diese Erkrankung wohl besteht. Also dafür brauchen wir einerseits Desmin, was eingelagert ist, und eben auch einen Strukturverlust dieser Muskelzelle. Das können die Pathologen auch sehen. Mhm. Und dann können wir verschiedene Empfehlungen aussprechen. Diese Erkrankung ist multifaktoriell. Das bedeutet, man weiß ja noch nicht 100%, was steckt dahinter, was löst das aus. Man sollte sich die Haltung des Pferdes angucken, das Management, die Fütterung des Pferdes, dass möglichst alles optimal ist. Und ob das Pferd noch reitbar ist, das ist, denke ich, sehr individuell zu beurteilen. Also meistens sind die Symptome so mild, dass das Pferd bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall noch reitbar ist. Aber vielleicht muss man bei der Belastbarkeit, bei der maximalen Abstriche machen.
Sie sagen gerade, das Management des Pferdes optimal. Was ist denn ein optimales Management für Pferde mit einer MFM-Diagnose?
Derzeit, ich sage das ganz aktiv, weil man da auch noch nicht am Ende der, der Erkenntnisse ist. Im Moment empfehlen wir, dass diese Pferde optimal gehalten werden, was bedeutet, dass sie möglichst nicht in der Box gehalten werden, sondern immer mit freiem Zugang zu einer Bewegung, sprich am besten ein Freigänger sozusagen oder zumindest eine Paddockbox, sodass das Pferd sich frei über den Tag bewegen kann. Dann ist auch ganz interessant, wird empfohlen, dass bei MFM eben nicht aktiv die Kohlenhydratmenge reduziert wird. wie das bei PSSM der Fall ist. Und das kann man sich ja ganz gut herleiten, denn bei PSSM haben wir eben Kohlenhydrate, die im Muskel eingelagert werden. Deswegen wollen wir das reduzieren. Bei MFM ist das nicht der Fall und deswegen brauchen wir auch nicht aktiv die Kohlenhydrate runterregulieren.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der auch dazu auffordert, eine sorgfältige Diagnostik zu machen, weil bei PSSM2 oder überhaupt PSSM haben wir ein ganz anderes Fütterungsregime als bei MFM.
Genau, bei MFM sagt man nicht aktiv, dass man die Kohlenhydrate reduzieren sollte. Die Pferde sollten gutes Heu bekommen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann sollten Warmblutpferde auch gut mit Proteinen versorgt werden, weil man auch vermutet, dass es mit der Herstellung von Aminosäuren oder mit der Verstoffwechslung von Aminosäuren zu tun hat. Das heißt, die Proteinzufuhr sollte man kontrollieren.
Das wäre zum Beispiel über Luzerne, über
sojahaltige Futtermittel,
Soja,
eventuell, genau.
Reis,
man kann auch tatsächlich einzelne Aminosäuren füttern, aber das geht meist sehr weit. Also man sollte erstmal darauf achten, ist überhaupt die allgemeine Proteinversorgung meines Pferdes in Ordnung.
Da können wir vielleicht auf unseren Podcast verweisen, wo wir Raufutter und Ergänzungsfuttermittel besprochen haben. Da haben wir das auch besprochen, proteinreiche oder hochverdauliche Proteine als Bestandteil des Futters.
Ja, genau. Und jetzt aber auch noch ein unterschiedlicher Punkt zu PSSM ist eben, da sagt man ja, die Pferde sollten ihre Energie eher aus Fetten bekommen. Das ist eben bei MFM auch nicht unbedingt empfohlen, weil die Energie meistens ausreicht bei den Pferden. Also da müssen wir nicht aktiv das erhöhen, weil die Kohlenhydrate ja noch da sind. Genau, das wäre die Fütterung. Haltung, wie gesagt, möglichst Freigänger. Und bei der Belastung ist es so, dass man bei MFM empfiehlt, dass nach 3 Tagen moderater Belastung 2 Tage Ruhe erfolgen sollten. Das ist ja auch etwas, was wir bei den anderen Myopathien eher nicht empfehlen. Da empfehlen wir immer stetig, die Pferde zu belasten. Aber eben wegen dem Paddelmechanismus bei MFM empfehlen wir Ruhetage oder werden die empfohlen, da man davon ausgeht, dass diese Prozesse in der Muskelzelle sich dann teils regenerieren können.
Ach, okay. Ah ja, interessant.
Genau, also nicht die Einlagerung von dem Desmin, aber zumindest die Prozesse, die zur Energiebereitstellung erfolgen.
Welche Fragen zu MFM sind noch ungeklärt? Also Sie hatten schon gesagt, die Ursache ist noch nicht ganz klar. Der Zusammenhang, man vermutet irgendwo einen Zusammenhang mit Proteinen, aber wohin geht die Forschung gerade?
Ich glaube, die Forschung ist sehr breit gestellt. Also einerseits wird weiter auch an Gentests natürlich untersucht. Es werden verschiedene mögliche Gene untersucht. Bisher hat man leider aber noch keins gefunden, was wirklich mehr mit dem Phänotyp zusammenhängt. Dann natürlich auch die ganz genauen Empfehlungen. Also es fehlen so ein bisschen die langfristigen Untersuchungen dieser Pferde oder dass man diese Pferde halt langfristig verfolgt, sodass man wirklich sagen kann, die Empfehlung ist jetzt optimal für das MFM-Pferd. Und ich denke, ja, diagnostisch wünschen wir uns auf jeden Fall natürlich etwas, wo wir genau wissen, was wir diagnostizieren können und auch therapieren können. Also was ist jetzt genau der Faktor, den wir therapieren können in diesem Pferd? Das würden wir gerne wissen.
Eben vielleicht muss man sagen, 10 Jahre ist eine relativ kurze Zeit, in der wir wirklich diese Erkrankung beschrieben haben und wo wir wissenschaftliche Arbeiten dazu sehen. Und dann kommt sie nicht mal so häufig vor, möglicherweise, weil sie nicht bekannt ist, nicht so gut bekannt ist, auch wirklich nicht so einfach zu diagnostizieren ist, vor allen Dingen bei jüngeren Pferden. Und das alles lässt sicherlich noch einige Zeit ins Land gehen, bis wir da wirklich so eindeutige Empfehlungen, was Diagnostik und Therapie und auch Nutzung angeht, haben.
Spannend, ein weites Feld noch für Forschung, auch hier an der Tierärztlichen Hochschule. Vielleicht zum Schluss, nach diesen spannenden Eindrücken, und ich glaube, wir konnten gut sensibilisieren, wenn beim Pferd Leistungsschwäche auftritt, dass man das besser einordnen kann, was es auch sein könnte. Es kursieren ja ganz viele Aussagen, gerade vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken über MIM oder MFM, wie wir jetzt gelernt haben. Als Schlussplädoyer, wenn Sie mit einigen dieser Aussagen in den Social-Media-Netzwerken aufräumen könnten, was wäre das?
Ich glaube, mein Wunsch als Take-Home-Message wäre, dass man jetzt weiß, dass PSSM1, PSSM2 und MFM eben ganz unterschiedliche Krankheitsbilder sind und dass dieser Begriff MIM im Internet leider sehr variabel eingesetzt wird, teilweise für Synonym für PSSM2, teilweise auch als MFM, sodass man einfach sensibilisiert ist, was lese ich da, und ist wirklich das gemeint, worum es geht.
Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
Ja, und ich bedanke mich an der Stelle auch. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Frau Meiseberg und natürlich Frau Tenz, wie immer. Ich denke, wir haben hier einen spannenden Podcast aufgenommen für unsere Hörer und können hoffentlich dazu beitragen, dass das, was schon geklärt ist, auch bekannt ist in Zukunft. Vielen Dank.
Vielen Dank.
In der nächsten Folge geht es um ein wichtiges inneres Organ, die Leber. In welcher Form die Leber beim Pferd erkranken kann, was frühe Alarmzeichen sind und wie Erkrankungen der Leber behandelt werden können. Darüber sprechen wir mit Professor Carsten Feige. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Geschrieben podcast@gpm-vet.de.